Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Markus. In jener Zeit ging Jesus in ein Haus, und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Form von Gleichnissen. Er sagte, wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher gefesselt hat. Erst dann kann er sein Haus ausplündern. Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der wird in Ewigkeit keine Vergebung finden, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er ist von einem unreinen Geist besessen. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen, und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man einen Menschen gern hat, dann möchte man irgendwann auch einmal seine Angehörigen kennenlernen, seine Verwandten. Und heute begegnen uns im Markus-Evangelium zum ersten Mal die Angehörigen, die Verwandten Jesu. Aber das ist keine schmeichelhafte Sache, diese Angehörigen Jesu kennenzulernen. Weiß Gott nicht. Wir müssen uns die Situation vor Augen halten. Jesus heilt die Menschen. Und zu Hunderten, vielleicht sogar zu Tausenden, sind sie zu ihm gekommen, weil sie spürten, von ihm geht eine Kraft aus und er sieht uns nicht nur wie ein Rädchen in einem großen Getriebe, sondern er hat sich für jeden Einzelnen Zeit genommen und hat sich um jeden Einzelnen persönlich gekümmert. Und das ging so weit, sein Engagement für die Menschen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr zum Essen kamen. So groß war der Andrang zu ihm. Und dann kommen seine Verwandten daher und sagen, den müssen wir da wegholen. Und dann wollen sie ihn mit Gewalt von dort wegholen, weil sie sagen, der ist von Sinnen. Auf gut Deutsch, der tickt nicht mehr ganz. Das ist doch nicht normal, was der da macht, dass er nicht mal mehr Zeit hat zum Essen. Und sie kommen und wollen ihn mit Gewalt dort wegholen. Da steht ein ganz starker Ausdruck im Griechischen, ihn mit Gewalt wegholen. Das ist der gleiche Ausdruck, der später in der Leidensgeschichte gebraucht wird, als sie Jesus gewaltsam gefangen nehmen. Das gleiche Wort steht da, als die Verwandten kommen, die Angehörigen, und wollen ihn mit Gewalt dort wegholen. Weil sie sagen, der spinnt, der hat durchgedreht. Sehen Sie, Jesus hat einmal gesagt zu seinen Jüngern, wenn du dich ganz auf mich einlässt, wenn du ein Jünger wirst. Nicht nur ein Sonntagskirchgänger, so ein Mitläufer, die meint er nicht. Nein, wer sich ganz auf ihn einlässt, der muss damit rechnen, dass die eigenen Hausgenossen die größten Feinde werden. Dann wird der Sohn aufstehen gegen den Vater, dann wird die Schwiegertochter aufstehen gegen die Schwiegermutter, die Mutter gegen ihre Tochter und der Riss wird mitten durch die Familien gehen, sagt Jesus. Und wir erleben das ja heute in vielen Familien, dass da ein Riss durch gläubige Familien geht. Dass Ehepartner sich nicht mehr verstehen, wenn der eine Jesus nachfolgt und der andere kapiert das überhaupt nicht. Sagt, du spinnst doch, du drehst doch durch. Das ist doch religiöser Fanatismus. Oder wenn Eltern ihren Glauben leben müssen unter dem Spott von heranwachsenden Kindern, die nur einen Vogel zeigen, weil die Alten den Quatsch alle noch glauben. Der Riss geht durch die eigene Familie, hat Jesus angekündigt. Und Jesus erlebt das selber am eigenen Leib, dass seine Verwandten kein Verständnis für ihn haben. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Evangelien durch. Und dann, kurze Zeit später, kommen die Angehörigen und auch die Mutter Jesu, Maria, wird da erwähnt, kommen die Angehörigen zu ihm, zu dem Haus, wo er ist. Und dann sagen die Menschen, die drinnen sitzen und das Wort Gottes hören, deine Mutter und deine Angehörigen draußen fragen nach dir. Aber verräterisch ist schon diese kurze Andeutung, die stehen draußen. Und das ist nicht nur ein äußerliches Draußenstehen, sondern die Bibel gebraucht diese Worte oft in symbolischer Bedeutung. Das sind die Außenstehenden, die nicht zum inneren Kreis Jesu gehören, seine eigenen Verwandten und sogar seine Mutter steht mit draußen. Und als Jesus dann hört, die Angehörigen stehen draußen und fragen nach mir, da schaut er sich um und sieht die ganzen Leute, die da um ihn herum sitzen, die das Wort Gottes hören. Dann macht er so eine Handbewegung auf diese ganzen Menschen. Hier, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Sehen Sie, das bedeutet etwas ganz Wichtiges, auch für unsere Zeit. Auf der einen Seite bedeutet das, in dem Augenblick, wo man sich auf Jesus einlässt, da werden menschliche, verwandtschaftliche Bindungen und Beziehungen zweitrangig. Und es kann sogar sein, dass sie total gleichgültig werden. Aber es bedeutet auch ein anderes. Jesus stiftet hier eine neue geistliche Familie. Wenn Menschen sich auf den Willen Gottes ausrichten, dann entstehen Beziehungen und Bindungen unter den Menschen, die viel stärker sind als die natürlichen Blutsverwandtschaften. Schauen wir uns mal in der Bibel um, das war ja das Anfangsgeheimnis der ersten Christen gewesen in der Apostelgeschichte. Schauen wir uns das doch mal an. Da ist ein Mann wie der Apostel Paulus, der immer nur rumgezogen ist, der unverheiratet war, von einer Gemeinde rastlos zur anderen gezogen ist. Und dann schreibt er einen Brief an die Gemeinde in Rom, an die Römer. Und am Ende dieses Briefes ist eine lange Grußliste, wo er Grüße bestellt. Und dann mitten in dieser Grußliste steht auf einmal so eine winzig kleine Bemerkung, grüßt die Mutter des Rufus. Sie ist auch mir zur Mutter geworden. Was bedeutet das? Was muss das für eine Frau gewesen sein, dass der große Apostel Paulus von ihr sagt, sie ist auch mir zur Mutter geworden. Die hat mich im guten und besten Sinne bemuttert. Da habe ich ein Stück Geborgenheit und Verständnis gefunden. Was bedeutet das für eine solche Frau? Oder ein anderes Beispiel, wenn der Apostel Paulus von einem jungen Mitarbeiter, Timotheus, schreiben kann, ich habe keinen Gleichgesinnten so wie ihn. Alle anderen suchen nur das Ihrige, nicht die Sache Jesu Christi. Aber seine bewährte Treue ist euch allen bekannt, schreibt er an die Philipper. Und dann schreibt er gleich im nächsten Satz dabei, er hat mir in der Gefangenschaft Dienste geleistet wie ein Sohn seinem Vater. Da ist ein Vater-Sohn-Verhältnis entstanden zwischen dem großen Apostel Paulus und seinem jugendlichen Mitarbeiter Timotheus. Oder wieder ein anderes Beispiel. Da hat es in der frühen Christenheit einen Großgrundbesitzer gegeben namens Philemon. Dem war ein Sklave weggelaufen. Onesimus hieß er. Und als der Sklave weggelaufen war, war er zu Paulus gekommen und hatte sich bei Paulus bekehrt. Und jetzt schickt Paulus diesen Sklaven zurück zu seinem Herrn und gibt ihm ein Empfehlungsschreiben. Mit Paulus muss diesen Großgrundbesitzer gut gekannt haben. Und dann schreibt er in diesem Empfehlungsbrief, den haben wir im Neuen Testament noch drin, nimm ihn auf, aber nicht wie einen Sklaven, sondern wie dein eigenes Kind, denn er ist auch mir zum Sohn geworden, dieser Sklave. Das war das ganz Große in der Urgemeinde, dass auch die sozialen Unterschiede auf einmal wegfielen. Der Sklave blieb Sklave und der Großgrundbesitzer blieb der Herr. Und trotzdem wurden sie auf einer ganz anderen Ebene, weil sie beide sich auf Jesus Christus ausrichteten, nicht mehr Sklave und Herr, sondern Brüder oder Vater und Kind. Das ist das große Geheimnis. Und das ist die Anziehungskraft der Urgemeinde gewesen. Und das geht durch bis auf den heutigen Tag. Wie oft erleben wir das, um mal ein Beispiel zu sagen, dass wir in Exerzitienkursen auf einmal Bankdirektoren dabei haben, die sitzen zusammen am Tisch mit einem Arbeiter, der im Tiefbau Pflastersteine legt. Und beide sitzen zusammen da und die sozialen Unterschiede sind total weg. Sie versammeln sich um das Wort Gottes. Und sie tauschen sich über ihren Glauben aus und sie werden auf einmal Brüder. Und dann ist das so egal, ob der eine studiert hat und der andere ein einfacher Arbeiter ist. Sie sind auf einmal Brüder und Schwestern in Christus. Wie oft habe ich das erlebt, für mich als Priester, dass plötzlich dann, wenn man sich ganz auf Jesus Christus ausrichtet, die Unterschiede evangelisch und katholisch belanglos werden. Natürlich gibt es die Unterschiede. Aber sie verlieren auf einmal ihren trennenden Charakter. Auf einmal spürt man, wir haben den gleichen Herrn Jesus Christus und wir sind gemeinsam hier, um ihn zu loben und wir möchten gemeinsam den Willen des Vaters tun. Und dann werden diese trennenden Dinge auf einmal zweitrangig und man freut sich, dass man gemeinsam miteinander Gott loben und preisen darf. Das ist das Geheimnis der ersten Christen, dass die Unterschiede nicht aufgehoben werden, aber sie verlieren ihren trennenden Charakter und sie kriegen eine neue Beziehung, diese Menschen, durch Jesus Christus, weil er gleichsam eine neue geistliche Familie gründet. Und sehen Sie, in unseren Kirchen heute, in den einzelnen Gemeinden, aber auch in der ganzen Kirche, bröckelt vieles ab. Das erleben wir ja an allen Ecken und Kanten. Aber ich bin im tiefsten davon überzeugt, hier an dem Punkt liegt die Chance der Kirche. Nicht, dass wir ein gutes Pfarrfest kriegen oder dass wir alle möglichen Aktivitäten haben, die sind zweitrangig. Die sind auch wichtig, aber sind zweitrangig. Sondern, dass wir es wieder lernen, in unseren Gemeinden geschwisterlich, brüderlich miteinander umzugehen. Dass wir uns von Jesus neu formen lassen zu einer geistlichen Familie, wo der eine unterschiedlich sein darf vom anderen und trotzdem sind wir auf dieser anderen Ebene, auf der Ebene Jesu Christi, eins geworden. Da liegt die Zukunft der Kirche, da liegt die Chance in einer neuen Geschwisterlichkeit und das wird erreicht dadurch, dass wir alle, vom Pastor angefangen bis zum letzten kleinsten Gemeindeglied, uns ausrichten auf Jesus Christus, dass er wirklich die Nummer eins ist für den Einzelnen und für die Gemeinde. Und dann ist es sein Werk, Gemeinde zu formen. Amen.